Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und buenas noches, esto Thomas, buenas noches.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Nee, man soll es gar nicht erst versuchen. Guten Abend nach München. Wie sieht's aus? Bist du schon in Oktoberfeststimmung eigentlich?
Oktoberfest? Das ist ja noch ganz, ganz weit weg.
Echt? Nee. Ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass wir zum Oktoberfest 24, die großen Termine. Jetzt schauen wir mal. 21. September. Naja, gut. Das sind jetzt noch gut 3 Wochen.
Ja.
Ja.
Leider die Zeit gerade, wo ich aus dem Urlaub zurück bin.
Ach. Ja, da können wir zünftig, ne? Ich habe gerade festgestellt, ich hatte eigentlich vor, es hat sich ja schon gesagt, dass ich vorbeikomme, aber es zerschlug sich heute alles wie Glas. Weil normalerweise soll man ja meinen, dass am 4. Oktober Brückentag, ne, der Freitag, dass man da schulfrei hat. Nix da. Wir haben keinen Brückentag bekommen. Verstehe, wer will. Naja. Dann komme ich halt nicht zum Oktoberfest oder mit dem Fahrrad nach München gefahren oder wie auch immer. Wie geht's dir? Wie ist die Lage in München? Was meldet München?
Ja, gut soweit. Es läuft eine doch sehr ergiebig und finde ich spannendste Grand Tour des Jahres.
Ja, definitiv. Also das heißt ja nicht, dass bei den anderen nicht herausragende Leistungen gebracht werden, aber dass es diesmal hier auch noch sozusagen die Spannung gegeben ist. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, euch da abzudaten, weil, ne, also nützt ja nichts, man kann nicht immer alles verfolgen, so wie ich auch nicht alles verfolgen kann, aber dann von dir abgedatet werde und nur beitragen kann, was ich gesehen oder gehört habe. Und das wollen wir jetzt mal zusammenkehren. Sozusagen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, stehen geblieben, wenn ich das richtig erinnere, bei Etappe Nummer 6. Kurz zum Zwischenstand. Das war die Etappe, an der Ben O'Connor ausgerissen ist, sich vom Acker gemacht hat und mal einen ordentlichen Vorsprung rausgefahren ist. Hatte dann nach dieser Etappe vor Roglic einen Vorsprung von 4 Minuten 51 auf Almeida 4,59. Dem deutschen Lipowitz im Team von Red Bull Bora Hansgrohe auf Platz 4, 5,18, 5,23 und so ging es weiter. Ich sag mal, die ersten 10 waren in einem Abstand von, noch mehr, die ersten 14 waren in einem Abstand von 6 Minuten. Und so stellte sich die Situation dar. Wir hatten schon gesagt, Etappe Nummer 7 folgte dann von Archidona nach Córdoba. Und das hatten wir jetzt rausgerufen als Sprintetappe. Da würde nicht viel passieren, sonderlich. Es war eine Sprintetappe. Da würde nicht sonderlich viel passieren. Kann man das so sagen? Oder ist doch mehr passiert, als wir eigentlich erwartet haben? Weil, wenn man sich die Abstände zumindest anguckt, waren da ja doch mehr Gruppen, als man eigentlich erwartet hat. Und nur so die ersten 80 sind so ungefähr zusammen reingekommen. Oder man kann eher schon die ersten 40 und dann nochmal eine Gruppe. Es war sehr aufgesplittet.
Ja, es ist mehr passiert an dem Tag, als man dachte. Und es war schon ein Sprint, aber ein Sprint mit einem Sprinter. Denn Wout van Aert war tatsächlich der einzige Sprinter, der es da über den einzigen Anstieg, den Alto del 14% geschafft hat mit den Besten. Also da war richtig so ein Favoritenkampf an dem Berg. Bora ist da sehr schnell hochgefahren und Roglic hat da auch versucht wegzufahren, hat sich Bonifikationssekunden an dem Tag geholt und danach war es dann sehr spannend, weil Marc Soler hat da versucht wegzufahren und Wout van Aert, der war so ein bisschen auf sich alleine gestellt oder fast komplett, hat versucht dann selbst mal nachzusetzen, also selbst attackiert und hatte dann auf diesem letzten Flachstück nur noch Sepp Kuss. Und das war dann wirklich bemerkenswert, dass sich dann der Vorjahressieger der Vuelta aufgeopfert hat und leer gefahren hat für Wout van Aert, der dann am Ende ja keine Mühe hatte, diesen Sprint zu gewinnen. Aber dass es überhaupt dazu kam, war einzig und alleine der Verdienst von Sepp Kuss, der da alle Attacken gekontert hat auf den letzten Kilometern.
Und da muss man auch sagen, da spricht halt für das mir fällt das Wort nicht ein, für das, für die Stimmung im Team. Ja, also so, ne, jeder für jeden. Einerseits und andererseits aber auch davon, dass Sepp Kuss jetzt, also ab dem Zeitpunkt natürlich jetzt nicht mehr zur Disposition stand, da der Leader zu sein oder irgendwie da noch was zu machen, oder?
Ich glaube einfach, das Team oder Wout van Aert ist sehr beliebt in dem Team auch, weil es natürlich die eine Sache, wenn du für einen Fahrer fahren sollst, aber die andere ist auch, wenn der Siege bringen kann, und Wout van Aert hat oft genug bewiesen, dass er halt auch, und jetzt auch schon bei der Vuelta zweimal zuvor, dass er gewinnen kann, und dementsprechend sind die anderen auch motivierter für ihn zu fahren, sieht man da auch selbst einen Sepp Kuss, und vor allem für Wout van Aert selbst geht es ja auch darum, jetzt wieder auf das alte Level zurückzukommen. Also wir haben es vorher gesagt, es war dann der erste Sprintsieg auf der dritten Etappe, sein erster World Tour Sieg seit ganz, ganz langer Zeit, erster Sieg überhaupt seit Februar. Und ja, also bei der Vuelta jetzt, da ist er schon wieder nahe dran.
Absolut. Und sowohl überraschend als auch erfreulich empfinde ich das. Also es wird ja auch weiter noch an anderen Stellen in dieser Sendung wahrscheinlich angesprochen werden. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Und dieser Spirit im Team, das einfach schön. Gesamtergebnis hat sich dann, also im Gesamtklassement hat sich an der Stelle dann nur in Anführungszeichen etwas geändert durch die Zeitbonifikation, die Roglic sich geholt hat. Also ist 6 Sekunden näher rangekommen. Almeida, Mas, Rodriguez und so weiter. Lipowitz ist, glaube ich, in einer Gruppe weiter hinten reingekommen. Der hat ein paar Sekunden.
17.
Oder eine Minute, ne? Irgendwie sowas.
17 Sekunden.
Okay. Eingebüßt ist deswegen ein bisschen nach hinten, aber jetzt nicht dramatisch und insbesondere zu dem Zeitpunkt, ne? Also er hat das weiße Trikot des Jungprofis, besten Jungprofis abgeben müssen, aber das alles ist ja jetzt, also ich glaube, sie würden sehr, sehr gerne das weiße Trikot gegen das rote tauschen. Insofern ist das jetzt alles sehr, sehr, sehr übersichtlich im Problem. Ja, 8. Etappe, da ging es dann schon so, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Brett, was hinten kommt. Das ist richtig schwer. Und da werden auch die Favoriten oder diejenigen, die sich in der Gesamtrechnung da irgendwie was ausrechnen, werden zu kämpfen haben und werden da ordentlich fahren müssen. Und das war jetzt von den Höhenmetern insgesamt nicht ganz so viel, ne? Also klar, 2600 würden dich und mich schon vor Probleme stellen. Nein, würden mich vor Probleme stellen, dich nicht. Aber es war am Ende dann doch der erwartete Kampf der Favoriten und ein Hin und Her. Und ich muss sagen, an dem Tag hat mich, also mit Roglic und mir ist es so ein bisschen so ein Hin und Her, so ein Auf und Ab in unserem oder in meiner Sicht auf ihn. Das war jetzt so wieder ein Tag, wo ich sagen würde, ganz großes High.
Absolut, an dem Tag sehr überzeugende Vorstellung, aber zu der Etappe generell würde ich sagen, das wäre eigentlich ein Freifahrtschein für die Ausreißer gewesen, wenn nicht Israel Premier Tech da einen ganz gesonderten Plan gehabt hätte, den, ja, keiner wusste, was dahinter steckt. Also und sie wollten auch,
das Gefühl nicht so richtig.
Sie fuhren die ganze Zeit hinter dieser Gruppe, die da vorne war, und hielten die immer so, ja, in Schlagdistanz. Der Plan war wohl, für Michael Woods zu fahren, der aber, wie so viele andere auch, in einem Sturz aufgehalten wurde, der sich gleich zu Beginn der Schlusssteigung ereignete. Also Bora ist damit viel Tempo reingefahren, da gab es eine Rechtskurve, und dann hatte Vlasov, war es glaube ich, einen Defekt und hat da sofort irgendwie 30 Mann mitgenommen, und am Beginn des Anstiegs sozusagen mussten dann ganz viele erstmal anhalten und von Null auf beschleunigen, während vorne natürlich die Post abging mit Roglic und Co.
Ja, und auch erfreulich an dem Tag Enric Mas. Der ja auch in, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe oder wem auch immer, ne, dass ich gesagt habe, einfach Enric Mas und Primoz Roglic sollten einfach immer nur in Spanien starten, weil dann ist die Sache geritzt.
Ja, also ich denke, es ist der beste Enric Mas, den wir jemals gesehen haben aktuell. Also er ist der einzige von diesen Klassementfahrern, der mit Roglic mithalten kann, auch an den kürzeren Anstiegen, und wir kommen am nächsten Tag noch dazu, ist auch an den längeren Anstiegen tatsächlich der stärkste Fahrer aktuell im Feld. Die Frage ist, kann er das jetzt dann auch mal in einen Sieg bei der Vuelta ummünzen, weil er war ja schon dreimal Zweiter, und das, was ihm nicht entgegenkommt, sind viele, sag ich mal, kürzere Bergankünfte mit steileren Anstiegen, und auch so die Etappen, wo es dann nochmal über eine Abfahrt runtergeht. Und man muss auch sagen, er hat nicht die mannschaftliche, nicht die Mannschaft hinter sich, wie beispielsweise Roglic. Also der ist relativ schnell alleine, trotz dessen, dass die Mannschaft natürlich sehr gut besetzt ist. Also wenn man sich das Aufgebot anguckt, die haben halt beispielsweise auch einen Nairo Quintana dabei, einen Lascano, einer Rubio. Das sind alles Weltklasse-Bergfahrer, aber von denen sieht man wenig.
Man hat halt das, also genau das, was wir eben bei Jumbo beschrieben haben, fehlt da. Also dieser, man möchte denen fast zurufen, mach doch mal ein Teambuilding-Event oder sowas, keine Ahnung, ne? Aber das ist ja auch schon fast Tradition bei den Movies, dass die das irgendwie, warum auch immer, nichts auf die Kette kriegen, so ein Gefühl zu kreieren, finde ich. Und das finde ich so schade, weil da sind ja jetzt, also all die Fahrer, die du gerade aufgezählt hast, ne, das sind ja, Fahrer, die können's. Also die können einfach fahren, und die könnten theoretisch auch alle, wenn sie dieses Momentum kreieren würden untereinander. Und das ist echt traurig, traurig. Also was heißt traurig? Also es ist halt irgendwie verschwendete, ich will nicht sagen Energie, Lebenszeit, was auch immer. Aber irgendwie schon doof.
Das stimmt schon. Also du siehst halt so, im Kollektiv waren die nicht so geschlossen wie die anderen. Und ja, also von den individuellen Fähigkeiten her müssten die eigentlich besser performen.
Ja, 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 klar, weil, ne, warum nicht, ist einfach die Einzelfrage, denn die haben ja das Fahrradfahren nicht verlernt in irgendeiner Art und Weise. Aber auch, wie du es eben gesagt hast, für Enric Mas, vielleicht der beste Enric Mas, den wir je gesehen haben, da will ich dir nicht widersprechen, weil du es einfach besser weißt als ich, gehe ich von aus. Aber zumindestens finde ich, dass er derjenige ist, der das Rennen mit spannend macht. Für uns alle. Ja,
und zwar dann der erste Tag, an dem Ben O'Connor dann wirklich signifikant auch Zeit verloren hat auf Primoz Roglic. Wie viel war es an dem Tag?
45 Sekunden.
Ungefähr? 46 Sekunden, ja. Plus die 10 Bonifikation. Also 56 Sekunden, fast eine Minute verliert er an dem Tag, die Roglic dann näher ranrückt, auf 3,49 nur noch. Und dahinter ist es dann extrem eng noch gewesen. Also ich sage mal, von Platz 4 bis Platz 10 sind es gerade mal 26 Sekunden.
Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging zu diesem Zeitpunkt, aber man hat ja immer schon so ein bisschen, also Ben O'Connor ist jetzt ein Fahrer, der löst bei mir weder im Positiven noch im Negativen irgendwie, ich habe keine Assoziation jetzt zu ihm, der, weswegen ich ihm besonders die Daumen drücke oder besonders nicht die Daumen drücke, also, ne, oder ihm, ja, weil.
Naja, sagen wir mal so, er ist ein Netflix-Star.
Was ist er?
Ein Netflix-Star.
Warum? Also war er dicker?
Naja, er ist ja auch einer der Protagonisten in dieser Serie.
Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich erst wieder. War das nicht der, der immer die ganze Zeit so geschimpft hat am Anfang?
Ja, und das
drückt dich ruhig diplomatisch aus, dann weiß ich jedenfalls, dass der war. Ja, genau, der in den Interviews, jetzt erinnere ich es erst wieder, der in den Interviews immer saß und nie abgeliefert hat und immer Gründe gefunden hat, ne? Wenn du nichts sagst, ist das auch okay. Stimmt. Naja, aber jetzt hat er jetzt einmal, okay, das hat ihn nicht sympathisch gemacht, finde ich jetzt.
In der nächsten Staffel wird er ja nicht dabei sein, weil er bei der Tour de France in diesem Jahr nicht am Start war.
Ja. Ja, okay, hat beim letzten Mal ein bisschen zu viel geschrieben. Ja, okay, aber nichtsdestotrotz, man, also jetzt, wenn man sich mal das Bild, was man bei Netflix, in der Netflix-Doku bekommen hat, was vielleicht ja auch nur ein Teil der Wahrheit ist, bei solchen Sachen muss man das ja, ne, finde ich zumindest auch immer mit einem kleinen Fragezeichen, wie wurde es geschnitten und bla bla bla. Aber worauf wollte ich noch? Achso, es ist ja immer dann auch eine schöne Geschichte, ne? Er, der Ausreißer, der seine 5 Minuten geholt hat und jetzt peu à peu Zeit verliert, wird es reichen, die Bilder, ne, wenn er hinten irgendwie eine Minute hinter den Favoriten herfährt und schafft das noch und so weiter und so fort. Das wird uns jetzt wahrscheinlich noch ein paar Etappen begleiten.
Na, letztes Jahr hatten wir dieselbe Situation mit Sepp Kuss, nur der hatte den Vorteil, dass die beiden, die hinter ihm waren, im eigenen Team waren und nicht fahren durften.
Und finde ich auch, dass man bei Sepp Kuss, wie gesagt, jetzt, ich erinnere jetzt, was bei Ben O'Connor bei der Netflix-Doku war, aber jetzt grundsätzlich so ein relativ neutrales Bild hat und Sepp Kuss, hatte man irgendwie das Gefühl, dass ihm jeder das auch so ein ganz kleines bisschen gönnt. Also so.
Ja klar, weil er natürlich aus der Rolle des Helfers heraus viele Sympathien gesammelt hat, weil er sich immer sehr loyal, muss man sagen, auch in den Dienst seiner Chefs bei den anderen Grand Tours gestellt hat.
Apropos in den Dienst der anderen Chefs gestellt, das musste am dem darauffolgenden 25. August, das war dann der Dienstag.
Sonntag.
Ne? Sonntag noch, stimmt. Jemand, der sich auch sonst gerne oder oft in die Dienste seiner Chefs stellt, aber an dem Tag dann einfach mal fahren konnte. Was vielleicht auch daran liegt, dass das Team UAE zu dem Zeitpunkt, ja, Almeida war, hat sich das schon vielleicht angedeutet? Nee, er ist nicht gestartet, ne?
Er ist auf der Etappe davor, hat sich schon angedeutet, er hatte viel Zeit verloren und ist dann am nächsten Tag nicht mehr angetreten aufgrund von Covid-19. Also das geht jetzt auch im Fahrerlager um. Man hat viele dann auch wieder mit Maske gesehen. Und es ist größtenteils mittlerweile gängige Praxis, dass trotz positiven Tests die Fahrer weiter starten gelassen werden. Es gibt tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, im Peloton beim Team UAE Emirates so eine Art Testmaschine, die nochmal diese Tests genauer aktualisieren kann hinsichtlich der Viruslast. Und sobald das halt über ein bestimmtes Level geht, ist eigentlich eher die Empfehlung, die Fahrer rauszunehmen. Es gibt wohl auch regen Andrang bei dem Team, dass da morgens schon mal jemand vorbeikommt und fragt, kann ich nicht meinen PCR-Test bei euch mal analysieren lassen?
Okay. Also nachvollziehbar. Ich finde ja eigentlich, sollte vom Veranstalter dann eingestellt werden. Aber naja, das ist wieder bei einem anderen Thema. Weil so sind
also es ist ja mittlerweile jedem selbst überlassen oder jedem Team selbst überlassen, wie sie es machen. Die Frage ist natürlich immer, besteht dann ein Gesundheitsrisiko, wenn du einen Fahrer mit Covid-19 fahren lässt?
Ja, aber weißt du, es ist ja klar, steht es jedem Team freigestellt, aber man muss halt auch immer so schauen, finde ich, dass die Möglichkeit, das Risiko für den Fahrer einzuschätzen, alle Teams sollten ja ungefähr gleich haben. Also weißt du, bloß weil das eine Team, bloß weil jetzt, keine Ahnung, Team UAE so eine Maschine hat, die das genauer kontrollieren kann und sie deswegen das besser einschätzen können als andere Teams, da finde ich, findet dann schon wieder so eine, das Wort Wettbewerbsverschiebung ist ein großes, das ist natürlich hart, aber weißt du, die haben es einfacher zu entscheiden, lassen wir den jetzt noch starten oder nicht. Ne, das finde ich halt schade, weißt du, dann kann so ein Team wie, keine Ahnung, wen haben wir denn hier?
Euskartell.
Ja, genau. Gutes Beispiel. Ne, die können das ja nicht so gut beurteilen und das finde ich einfach schade, dass das
Ja gut, die sagen halt, entweder wir lassen dich fahren oder wir lassen dich nicht fahren. Letzten Endes dieselbe Entscheidung, nur auf einer anderen Grundlage getroffen.
Ja, und da hätte ich doch gerne, dass die alle irgendwie so ein bisschen gleichere Grundlage haben. Also, naja.
Es hat aber dem Rennen, wie soll ich sagen, eine positive Wendung in dem Sinne gegeben, so tragisch das auch klingt für João Almeida, dass er ausgeschieden ist, weil das Team UAE Emirates dadurch taktisch ganz anders agiert hat als vorher. Die haben danach im Prinzip jeden Tag versucht, die Ausreißergruppen des Tages zu beleben, Fahrer in die Gruppe zu schicken. Der Sonntag war dann das erste Paradebeispiel, wie sie es gemacht haben. Sie hatten einen Jay Vine dabei, sie hatten Marc Soler dabei und sie hatten Adam Yates dabei in dieser großen Spitzengruppe.
Ja, alles richtig gemacht mal, ne?
Absolut, die drei stärksten Bergfahrer aus der Mannschaft waren dabei und lange Tempo gefahren an dem. Ich meine, bei der ersten Überfahrt über den Alto de Hazayanas, der zweimal gefahren werden musste, also wir hatten ja schon gesagt, das ist so die zweitschwerste Etappe der gesamten Vuelta ist, hat sich dann Yates abgesetzt und was waren das, die restlichen gut 60 Kilometer im Solo gefahren, die Etappe gewonnen, Aber bemerkenswerter fand ich fast noch die Leistung von Carapaz, der ja 80 Kilometer vom Ziel ungefähr aus dem Feld losgesprintet ist, als wären es die letzten 500 Meter. Ja. Und
der Spruch von wie von der Tarantel gestochen ist dafür gemacht worden.
Ja, also da konnte auch keiner reagieren in dem Moment auf den Angriff. Das kam so überraschend und mit so viel Bums einfach, dass du da gar nicht hättest mitfahren können, selbst wenn du gewollt hättest. Auch taktisch gut gemacht von der Mannschaft EF Education Easy Post, die zwei Mann noch vorne hatten, die Carapaz dann nach und nach so ein bisschen auch helfen konnten auf dem Weg nach vorne. Er hat es nicht ganz geschafft, die Lücke zur Spitze zu Yates zuzufahren, war dann zwischenzeitlich auch mal wieder 2,5 Minuten zurück. Aber für mich der zweitstärkste Fahrer an dem Tag hinter Enric Mas, weil er sich da so lange vor dem Feld behauptet hat und zum Schluss, also weiß nicht, ob du es dann gesehen hast, nach der Abfahrt gab es noch so ein Flachstück durch Granada durch, die letzten paar Kilometer. Und Yates selbst ist da förmlich fast eingebrochen, hat auch gesagt, er hatte damit Krämpfen zu kämpfen, während Carapaz richtig dynamisch noch bis auf den letzten Meter um jede Sekunde gesprintet ist.
Ja, vielleicht konnte Carapaz sich auch in den letzten Tagen ein bisschen mehr ausruhen, klingt jetzt hart, ne? Aber ja, war für den Tag vielleicht besser vorbereitet, nicht vorbereitet, aber ne, also, und Carapaz ist einfach auch, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Form. Also war es auch in den letzten, also der hat ja nicht das Bergtrikot bei der Tour geholt, weil er irgendwie am Abend vorher erst beim Kartenspielen mit Mau gewonnen hat. Ne? Aber hat mich sehr gefreut, also mag ich sehr gerne und ich würde mir eigentlich wünschen auch so, dass da noch, also dass er noch weiter oder zu einem damaligen Zeitpunkt habe ich gedacht, naja, wie groß ist der Abstand, ne? Also das war zum dem Zeitpunkt hatte er ja nur in Anführungszeichen so 40 Sekunden, Pi mal Daumen, ne, man möge mich jetzt nicht festlegen, auf Roglic, also Podium war, ich will nicht sagen sicher gesetzt oder das wäre jetzt übertrieben, aber er hatte zu den, an dem Tag zumindest Platz 3 und Abstand zu Roglic absolut im Rahmen dessen, wo man jetzt sagt, okay, wenn Primoz Roglic mal ein, zwei schlechte Tage hat, kann er das reißen. Ben O'Connor immer außen vor, das war ja oder ist immer noch die Wundertüte. Hat mich wahnsinnig gefreut, der Tag. Sowohl für Yates, den ich auf die Gesamtwertung an 1 getippt habe, als auch Carapaz, der ja zu diesem Trio gehörte, dem e.V. Rentner-Trio, dass er dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon nur noch ein Solist war, ne? Rui Costa war doch raus schon und
genau, der war schon weg und ich meine, sie hat noch mal einen zweiten Fahrer verloren.
Ja, nicht Rui Costa und Rigoberto Urán.
Ja, genau.
Der hatte ja eine Hüfte gebrochen nach dem Sturz.
Ja, auch bitter, sich so die Karriere zu beenden.
Ja. Das stimmt. Also da hätte auch jeder wahrscheinlich, also sowohl im Team als auch viele außerhalb des Teams von anderen Mannschaften ihm da nochmal eine Ankunft in Madrid gewünscht und ja, schade.
Ja, bei der Tag, also bei den Klassementfahrern hat man gesehen, Enric Mas hat an diesem letzten schweren Anstieg gut eine Minute rausgefahren auf den Rest der Favoriten. Und danach waren für mich Ben O'Connor, der überhaupt gar keine Probleme hatte, würde fast schon sagen, Lipowitz, die stärksten Fahrer. Roglic selbst hat gesagt hinterher, dass er gar keinen guten Tag hatte, man hat es gesehen, er hat da eher Probleme fast bekommen an dem Anstieg, meinte, dass da sein Rücken da sehr gespürt hat. Und hat den Tag dann aber gut überstanden. Die haben sich auch gut geholfen gegenseitig. Und dann auf der Abfahrt natürlich gab es noch einen Schreckmoment mit Enric Mas, der
mächtig von der Wind gesteuert hat.
Er selbst hat gesagt, er wurde irgendwie von der Windböe ausgehebelt.
Ah, okay.
Also es sah schon spektakulär aus, wo sein Hinterrad da in der Luft stand nach der Kurve in der Abfahrt und er hat es dann aber noch in so einem Schotterbett drin aussteuern können. Dadurch aber natürlich viel Zeit verloren und wurde dann wieder eingeholt.
Ja, aber da könnte jedem das Herz stehen bleiben. Also ich dachte immer, oh Gott. Also, aber da sieht man aber auch mal, finde ich zumindest, ja, dass das nicht nur Leute sind, die schnell Fahrrad fahren können und treten können und sonst was, sondern dass da manche zumindest oder ausreichend Skills da auch auf dem Rad haben, ne? Also einfach die jetzt mal unter uns, wenn einem anderen anderen Fahrer wie Roglic hätte sich da vielleicht nicht so abfangen können.
Nee, also,
ohne ihn jetzt an den Pranger zu stellen oder so, ne? Aber er war jetzt der Erste, der mir einfällt, aber da gibt's so zwei, drei Leute im Peloton, wo man sagt, no, ob das bei denen gut gegangen wäre, weiß ich aber nicht.
Ja, ist irgendwie komisch gewesen, weil also wieso fliegt denn da so plötzlich das Hinterrad in die Luft?
Ja.
Kann ich mir eigentlich auch nur damit erklären, dass da irgendwie eine Windböe war und er auf hohen Felgen unterwegs ist und dann dem Moment im uns ungünstigen Sinne beides zusammengepasst hat.
Ja. Naja, aber es ist ja gut gegangen. Und wo wolltest du weiter? Entschuldigung, ich habe dich eigentlich unterbrochen. Das war nicht nett.
Ich würde noch so ein bisschen auch die Taktik von Red Bull Bora an dem Tag wieder in Frage stellen, weil letzten Endes natürlich richtig in dem Sinne, dass sie den Abstand zu der Spitzengruppe nicht haben zu groß werden lassen. Aber rein aus der ersten Sicht, sage ich mal, ist es ja nicht primär die Aufgabe von der Mannschaft Bora gewesen, an dem Tag diese Spitzengruppe zurückzuholen, weil, ja, sie haben da so ein bisschen gebosst, also als hätten sie das rote Trikot. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, alles auf Decathlon zu schieben. Und dann hättest du den Vorteil gehabt, gut, wir wissen letzten Endes jetzt, dass Roglic an dem Tag nicht die Beine hatte zum Attackieren, aber dann an diesem letzten Berg alleine gegen Ben O'Connor zu fahren, weil dann hätte nämlich auch ein Felix Gall, der letzte Helfer von O'Connor, viel früher arbeiten müssen und er wäre da wahrscheinlich alleine gewesen an diesem letzten Anstieg. Und die zweite Sache ist natürlich so ein bisschen die Teamhierarchie, weil schon beim vorletzten Anstieg, nachdem Aleotti ausgeklinkt hat, musste dann Florian Lipowitz arbeiten. Ja. Der, im Prinzip an dem Tag, wie ich schon gesagt habe, fast der stärkste Fahrer mit O'Connor war. Und einen Vlasov zum Beispiel, der dann bei der Einfahrt in den letzten Anstieg gleich komplett fliegen gegangen ist, keinen Meter in Wind gefahren hat. Wie gesagt, hat überhaupt gar nicht gearbeitet. Also wieso lasse ich dann nicht Vlasov vor Lipowitz fahren? Habe ich nicht verstanden, was die Strategie dahinter ist.
Nee. Absolut nicht. Also man hätte ja auch, also ne, du hast es wunderschön gesagt, naja, wenn er keine Beine hat, dann hätte er wenigstens zwischendurch mal am Anfang im Flachen führen können, um da ein bisschen Arbeit zu leisten. Vielleicht hatte man sich auch gedacht, wir schleppen den jetzt vorne mit durch und gucken, was passiert. Also es war schon eine komische Nummer, aber ja.
Also es war jetzt die zweite taktische Entscheidung der Mannschaft in dem Rennen, wir werden sie später auch noch loben, die sehr, sehr ungünstig gelaufen ist, sage ich mal so. Also sie hatte jetzt keine gravierenden Auswirkungen oder Folgen, wie die erste Entscheidung, als Lipowitz in der Gruppe war und O'Connor weggefahren ist. Aber es passte doch irgendwie ins Bild, dass es nicht ganz so glücklich gelaufen ist bislang.
Na gut, aber nichtsdestotrotz, Etappe war zu Ende.
Ja, es war eine tolle Etappe.
Ja, also, absolut.
Eine der besten, die ich bei Grand Tours in den letzten Jahren gesehen habe.
Also so viel Spannung. Da lehnt sich aber jetzt weit aus dem Fenster.
Okay. Ja, auch so, fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein, sage ich mal, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, die so abwechslungsreich war und wo es über Stunden hinweg, muss man schon sagen, bei dieser Etappe jetzt so spannend war. Es gab natürlich auch noch ein paar Wermutstropfen, sage ich mal, auf der Etappe. Also Lipowitz hat an dem Tag wieder das Nachwuchstrikot übernommen, bedingt aber auch dadurch, dass der Mann, der das hatte, nämlich Antonio Tiberi, von Bahrain, an dem Tag einen Hitzeschlag erlitten hat und ausgeschieden ist. Da gab es einige Fahrer, die bei den höllischen Temperaturen, sage ich mal fast schon, Riesenprobleme hatten. Also es gab ein paar Tage zuvor, ich meine, es war bei Etappe Nummer 6, Timon Arensmann vom Team Ineos, der musste sich auch mit einem Hitzeschlag hinterher im medizinischen Wagen behandeln lassen.
Ja, also die Temperaturen ist so ein Thema, was sich ja grundsätzlich auch durch die Zeit da zieht. Also 34 Grad habe ich da nochmal gelesen. Ich meine, es wird irgendwann wieder kühler, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, das war ja der Sonntag, da war es schon noch hart. Also das muss man auch sagen.
Ja, aber auch da muss man sich wieder fragen, warum wird denn dieses Wetterprotokoll nicht konsequent angewandt? Also es gibt Stimmen aus dem Peloton, die sagen, ja, jeden Tag wird irgendwie auf das dieses Extremwetterprotokoll mal geschaut, aber solange sich irgendwie kein Fahrer meldet oder die Hand hebt, wird stillschweigend weitergemacht. Mhm. Genauso ist es natürlich auch nicht nur bei extrem kalten Temperaturen, also wir hatten dieses Jahr die Verkürzung der Etappe beim Giro über den Stelvio,
ja,
beziehungsweise über den Umbrallpass, der nicht gefahren wurde. In die andere Richtung muss es ja genauso sein. Also du kannst halt nicht die Fahrer bei 40 Grad 6 Stunden durch die Hitze jagen.
Ja, ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Also ich, weißt du, ich glaube, es ist einfacher, den Leuten zu vermitteln, es ist zu kalt, es ist gefährlich, die Leute werden krank und so weiter bei Kälte als bei Hitze. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Also für mich wäre es auch so, also ich fahre auch lieber bei Hitze als bei Kälte, zugegebenermaßen. Aber ja, also ich bin bei dir,
naja,
ich bin bei den Fahrern, die sich darüber beschweren. Aber
zugegebenermaßen hätte man ja seitens der UCI schon bei der Planung der Vuelta, sage ich mal, im letzten Dezember oder Januar, der Organisation auf die Finger hauen müssen, weil man muss nur mal auf die Landkarte schauen. Wenn du guckst, Mitte August siehst du die Namen Sevilla, Córdoba, Granada, da kannst du im Prinzip Gift darauf nehmen, dass es da ziemlich heiß ist.
Ja, vollkommen klar, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist den Menschen draußen, ist eine blöde Formulierung, aber ich glaube, es ist den Leuten draußen einfacher zu vermitteln, es ist zu kalt, wir fahren nicht, anstatt ist ein bisschen, die Sonne scheint zu stark. Ich glaube, das ist bei den Leuten noch nicht angekommen, so richtig.
Bei uns in der Schule gab es früher mal hitzefrei, ja. Tatsächlich, ja.
Gibt's jetzt nicht mehr.
Nee, aber es wäre eigentlich gut, das wieder einzuführen. Oder beziehungsweise, wenn man sich gesamtgesellschaftlich die Situation anguckt, gibt es ja auch schon verschiedene Maßnahmen, ich meine jetzt auch seitens des Gesundheitsministeriums sogar, gewisse Gesetzgebungen auch zu schaffen, die das Leben bei Hitze erleichtern sollen.
Hm. Das
sollte sich halt eigentlich auch auf den Radsport abfärben.
Absolut, also ich will dir gar nicht widersprechen, dass es nötig wäre, nur irgendwie passiert noch nicht. Und wie gesagt, ich glaube, es ist einfach schwerer vermittelbar, dass Hitze ein Problem ist als bei Kälte. Etappe Nummer 9 war das, vielleicht auch da den Zwischenstand dann nochmal durchzugeben. Adam Yates hat sich dadurch ja schon 20 Plätze nach vorne geschoben, ne? Also ist jetzt unter die Top 10 gerutscht. Carapaz, wie wir eben gesagt haben, auch mächtig nach vorne auf Platz 3. Nichtsdestotrotz immer noch Ben O'Connor vor Roglic auf 1 und 2 mit 3 Minuten 53. Hat sich jetzt nichts getan an dem Tag. Ruhetag, also man hat auch gesagt, okay, ne, an dem Tag konnte man vielleicht ein bisschen mehr investieren als sonst, weil nächster Tag Ruhetag. Bevor es dann am darauf folgenden Dienstag mit 3000 Höhenmetern wieder ordentlich zur Sache ging.
Wobei man muss dazu sagen, nach dem Ruhetag oder am Ruhetag war ein riesiger Transfer,
ja,
komplett aus dem Süden in den Nordwesten. Und jetzt in der zweiten Woche sind dann die Temperaturen wesentlich angenehmer. Also es sind schon so um die 10 Grad, die es da kühler ist in Galizien.
Da wird man wahrscheinlich so manches, Kreuz geschlagen, hier sagt man, so manches, weiß ich nicht, also hat mancher ein Rad geschlagen vor Freude, darauf wollte ich hinaus. Und er hat mich so ein bisschen ratlos hinterlassen, die Etappe, um ehrlich zu sein. Also so richtig, so ganz richtig verstanden habe ich nicht, was da passiert. Vielleicht kannst du es mir besser erläutern. Was war das Ziel? War von Wout van Aert das Ziel an dem Tag einfach nur das Bergtrikot neben dem Sprinter-Trikot zu attackieren oder zu holen? War er nur auf den Etappensieg aus? Hat sich Jumbo also am Ruhetag gesagt, okay, wir machen jetzt doch nichts mehr, also wir machen jetzt definitiv nichts mehr in der Gesamtwertung? Was war der Plan? Viele wissen es oder sonst habe ich jetzt das vorweggegriffen. Wout van Aert hat die Etappe gewonnen. Aber so richtig das Konzept will sich mir nicht erschließen.
Er hatte nur ein Ziel, er wollte in die Ausreißergruppe, um die Etappe zu gewinnen, weil.
Okay, dann ist gut,
klar,
dann ist
es geklärt. aus, sage ich jetzt mal, wenn er im Feld geblieben wäre und die hätten versucht, da die Ausreißer zu kontrollieren, dann wäre das wesentlich mehr Aufwand für sein Team gewesen. Mhm. Und ich schätze auch, dass Wismar Liesebike bei der Besetzung nicht in der Lage gewesen wäre, eine Ausreißergruppe an dem Tag zu kontrollieren. Mhm. Somit saß er da vorne mit drin, bei den, wie viele waren es, 5 Mann?
5, ja.
Ja, und hat da den Zwischensprint vor dem letzten Berg als Startrampe genutzt, um sich mit Quentin Pache abzusetzen.
Kurzer Einschub an der Interview hinterher von Juri Hollmann, der sich über seinen 5. Platz ein bisschen geärgert hat, weil es hätte auch aufs Podium für ihn reichen können, ne, wenn er den Sprint der Verfolger sozusagen gewonnen hätte, und sagte, naja, bei, wie spricht man aus, Pache? Pache und Van Aert, da muss ich nicht mitfahren, ne? Das ist halt eine andere Klasse. Fand ich eine sehr schön, ehrlich entwaffnete Antwort darauf.
Ja, dasselbe wird dir wahrscheinlich auch Quentin Pache hinterher gesagt haben. Weil als diese Zweier, als dieses Duo dann unterwegs war, war ja völlig klar, dass der komplett chancenlos ist gegen Wout van Aert. Also der kann den am Berg nicht abhängen. Da war zumindest noch ebenbürtig, aber in dem Sprint, ja, das waren eine 50 Meter, die dem Wout van Aert am Ende abgenommen hat auf dieser Zielgeraden, war klar, dass Wout van Aert das gewinnt.
Da kannst du eigentlich nur so gemein sein und hoffen, er hat einen Platten oder so. Das ist eine Platten 100 Meter vom Ziel.
Genau, du kannst mit dem Schraubenzieher versuchen, in den Hinterreifen zu stechen.
Ja, das wäre gemein. Also das ist, nee, das, aber dann das willst du ja nicht. Ey, stell dir mal, was würdest du machen? Ich finde das eine total schwierige Frage. Du bist jetzt der Pache und fährst mit Wout van Aert auf die Ziellinie. Und jedem, der da von den Zuschauern steht, jedem Team, Kapitän, allen ist klar, okay, wir wissen, du wirst jetzt Zweiter. Auch ein toller Sieg, vielleicht der zweite Platz für Quentin Pache. Ich guck mal, was er bis jetzt gewonnen hat. Er war schon mal Zweiter, 22. Ansonsten Zweiter im Gesamtklassement Sartre-Rundfahrt, Vierter Wallonien. So richtig einmal ein Vierter Tour de France. Also so richtig den großen Sieg hat er noch nicht geholt, ne? Und dann 100 Meter vom Ziel hat Wout einen Platten.
Ja.
Ja, Pech gehabt und du holst dir den Sieg? Wahrscheinlich schon, oder?
Klar, also realistisch gesehen, die einzige Chance, die er gehabt hätte, wenn er nicht weiter wollen würde, hätte er pokern müssen, und ab dem Moment, als er mit Wout van Aert weggefahren ist, hätte er sagen müssen, ich fahre keinen Meter im Wind, lass dich alles von vorne fahren, und darauf hoffen, dass entweder die anderen zurückkommen und er dann sozusagen mit einer Konterattacke Wout van Aert überraschen kann. Oder Wout van Aert sich vorne so müde fährt, dass er am Ende doch eine Chance hat, ihn abzuhängen. Das wäre seine einzige Möglichkeit gewesen, nicht Zweiter zu werden.
Ja, oder halt so ein irgendein Defekt, aber so möchtest du ja auch nicht gewinnen. Ich stelle es mir fast sogar noch schwieriger vor, wenn ich so drüber nachdenke, so 3 Kilometer vorm Ziel irgendwie ein Defekt. Weil dann kannst du eigentlich auch noch warten. Und das ist eine sauschwierige Entscheidung. Naja, egal.
Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf diesen 5. Platz von Juri Hollmann, da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber er ist halt viel zu viel losgefahren in diesem Sprint. Wenn man sich hinterher anguckt, der fährt schon irgendwo bei 400 Meter oder so los und ihm geht bei 100 Meter vom Ziel komplett die Luft aus und die anderen gucken sich nur so an, was macht der denn da, und fahren einfach mühelos vorbei.
Ja, hat ziemlich genau so hat das auch beschrieben hinterher. Aber finde ich eigentlich noch ganz sympathisch, dass manchmal, also dass sowas auch nicht immer klappt, ne? Dass also die
man muss ja auch sagen, er ist jetzt so eigentlich das erste Mal in so einer Position gewesen, ist jetzt auch erst 24, dass er in so einer Gruppe ist, die um so einen bedeutsamen Sieg fährt. Von daher fehlt ihm da vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung.
Ja. Aber was ja auch okay ist, ne? Dafür, also die Leute können ja auch lernen noch, und
ich fand schon bemerkenswert, dass er, also war ja in dem Anstieg auch abgehängt von seinen beiden Begleitern Soler und Junior Lecaire, dass er da nochmal überhaupt zurückgekommen ist.
Und hinten, was hat sich hinten getan? Ich hatte ehrlich gesagt nur Augen für vorne. Hat sich hinten überhaupt was getan? Wenn ich mir das Gesamtklassement angucke, hat sich da bis Platz 21 nichts getan. Insofern gehe ich mal davon aus, nicht viel.
Nö, ja, da war nichts los. Die Etappe hat es auch nicht hergegeben, an dem Tag was zu probieren. EF hat es mal kurz probiert, aber da war nichts zu gewinnen.
Na gut, Also muss es ja auch geben, und unterhaltsam war die Etappe so oder so. Und das war auch der Tag, wo ich gesagt habe, ey, so eine Aktion, so eine Ausreißergruppe gehen, über die Berge drüber gehen, also unter dem Sprint gewinnen, jetzt noch als leichtes, ich glaube, der Sprint war das leichteste von Wout van Aert noch an dem Tag. Das war schon der alte Wout van Aert. Ich dachte noch, jetzt gewinnt er vielleicht noch ein Zeitfahren, dann haben wir den alten wieder. Er gewinnt einen Berg, ein bisschen bergähnliche Etappe, er gewinnt ein Zeitfahren, dann ist er so.
Eine Etappe hat er noch, ein Zeitfahren, die letzte.
Ja, genau. Wenn er ankommt, wenn er bis dahin kommt, ich würde es noch nicht mal ausschließen bei dem Zeitfahrern, die wir jetzt mit dabei haben. Du hattest eben schon gesagt, an dem einen Tag Red Bull, Bora,
Hans Grohe.
Hans Grohe und Gedöns, taktisch nicht wirklich gut. Die nächste Etappe war dann, also am gestrigen Mittwoch, eher nach deinem Geschmack. Das Einzige, was mich an dieser Etappe so mächtig stört, beziehungsweise gestört und wird mich weiterhin stören, ist der wirklich schwierige Name des Starts und des Ziels. Campus Tecnologico Cortiso Padron. Und da muss ich immer denken, immer wenn wir so technische Dinge im Namen haben, dass oftmals so ein Teleskopding irgendwo auf dem Berg ist, aber das war es in dem Fall nicht.
Nee, das ist auch ein Partner von der Vuelta, sagen wir mal so, höfliche Umschreibung für das Wort Sponsor, wie sie es schon gemacht haben mit dem Supermarkt, wo sie gestartet sind, dementsprechend dieses Gelände hat man da genutzt, um sozusagen Start und Ziel der Etappe da zu machen, also der Ort selbst heißt Padron, wo die losgefahren sind, angekommen sind, man sieht es auch auf der Karte ganz gut. Das waren zwei so große Schlaufen, die da mehr oder weniger gefahren wurden. Mhm. Genau.
Und da bist du zum Schluss gekommen, definitiv besser als
Bad. Ja, also die Ausgangssituation war ja schon mal besser, weil an dem Tag gab es auch wieder eine große Spitzengruppe. Das hat lange gedauert, bis die wegfuhren. Und Bora hatte da, ich meine, es waren drei dabei, also Nico Denz, Patrick Gamper und Daniel Felipe Martinez. Und ja, zum Schluss, an diesem letzten Berg haben die richtig Alarm gemacht, Red Bull Bora, von unten rein ein schnelles Tempo gefahren, Roglic hat angegriffen, eine Lücke rausgefahren und dann haben sie es optimal gemacht, weil oben auf der Kuppe hat Martinez gewartet, der vorher in der Gruppe war und hat dann auf den letzten Kilometern geholfen, die entscheidende Zeit auch rauszufahren für Roglic auf Ben O'Connor, der an dem Tag, ich meine, es waren 47 Sekunden verloren hat, auch wieder auf Primoz Roglic. Eigentlich auf einer Etappe, wo du sagen würdest, jetzt nicht die größte Schwierigkeit, aber er hat dann diesen kurzen, knackigen Anstiegen dann doch eher Probleme bei Roglic mitzuhalten.
Und auch da wieder, ne, das, was wir bei Movies kritisiert haben oder bemängelt haben, hier dieser Teamgeist, dieses ich warte hier, ne, also ich muss an diese Stelle denken, in der, wo wir schon mal bei Netflix-Doku waren, wo ich weiß nicht mehr, welche das war und ich weiß noch nicht mehr, welcher Fahrer, aber wo sich der einfach, ey, mein Funk hat nicht funktioniert, deswegen konnte ich nicht warten und ne, und super verärgert, da war das Landa? Weiß ich nicht. Aber du weißt, welche Szene ich meine, so ungefähr, ne? Also so, das Szenario. Ne? Und das finde ich auch unterstreicht, was für eine Stimmung bei Bora ist, dass da, ich meine, hinter den Kulissen kann natürlich sein, dass sie sich streiten wie die Kesselflicker, aber es scheint so zu sein, dass da sag mal schnell, wie heißt er? Rolf Aldag zumindestens so ein bisschen in die Richtung arbeitet, dass man auch als Team da auftritt und als Team da arbeitet und ja, freut mich, wenn sie das da umgesetzt kriegen. Der eine wartet auf den anderen, obwohl er vielleicht dann auch eine möglicherweise für sich bessere Position aufgibt.
Es sind aber auch einige Fragezeichen in dem Team. Also gerade wenn wir die Personalie Martinez angucken, klar, der wird Zweiter beim Giro in diesem Jahr, ist das erste Mal im Team, super Einstand und dann ist es klar, dass er nicht mit zur Tour de France kommt. Und was bleibt ihm? Also er hat einen Job in dieser Saison noch, nämlich sich auf die Vuelta vorzubereiten und da in Topform am Start zu sein. Und dann, ja, performt er so unter, sag ich mal, jetzt für jemanden, der Zweiter beim Giro war und danach Pogacar schon der stärkste Fahrer war. Jetzt bei der Vuelta dann gerade wo es dann auch in den Bergen eben die Etappe, die wir angesprochen haben, wo Lipowitz dann fahren musste, er da gut gebraucht werden könnte in Topform. Es ist für mich nicht ganz verständlich, also ich kenne die Hintergründe nicht, ob er vielleicht Probleme, krank war in der Vorbereitung, sonst irgendwie was, dass er jetzt halt bei der Vuelta nicht in der Form ist, die er beim Giro hatte.
Ja, alles unterschrieben, aber weißt du, was ich noch denke? Wer weiß, wir sind ja jetzt auch erst bei Etappe Nummer 12. Ne? Also so, ich sag mal, ein bisschen mehr als Halbzeit. Und vielleicht dachte er auch, hat man ihn sozusagen als Gesamtklassementfahrer wirklich so Peak letzte Woche versucht auszurichten, hat nicht geklappt. Also vielleicht kommt von ihm in der letzten Woche noch was. Vielleicht wird er in der letzten Woche Roglics großer Helfer.
Mag ja sein, aber der war halt in der ersten Woche, sag ich mal, so
schlecht.
Unterform.
Schlecht.
Das Wort wollte ich nicht in den Mund nehmen. Also so kannst du dich nicht auf eine Grand Tour vorbereiten, tut mir leid.
Ja. Warten wir mal ab. Also ich sehe ihn auch nicht mehr. Du bist wahrscheinlich einfach sauer, weil du ihn weiter oben getippt hast, ne?
Giro sauer. Das würde ich gar nicht mal damit reinnehmen.
Nein,
das aber es ist einfach nicht verständlich oder mir fehlt bislang die Erklärung dafür, auch seitens des Teams, warum jetzt der Zweite des Giros, der die Tour nicht fährt, bei der Vuelta, die dann eingeplant ist für ihn, so gar nicht das abliefert, was man von außen erwartet.
Mhm. Ja, absolut. Also alles, was du sagst, ist richtig und deine Kritik ist vollkommen berechtigt. Ich sage nur, lass uns nochmal warten, was noch kommt, dass er in der ersten Woche eher, keine Ahnung, Deutschland-Tour-Form hatte, ohne die Deutschland-Tour jetzt zu sehr wissen zu wollen. Ja, aber mal gucken, was noch kommt. Also nicht, dass der uns noch überrascht. Also ich weiß jetzt nicht, ich muss da gucken, wie es heute. Heute hat er auch wieder ein bisschen was gut gemacht, glaube ich. Vielleicht ernährt er sich auch wie so ein Eichhörnchen und kommt immer ein bisschen weiter vorne und wäre eben noch eine Überraschung. Also ich sehe ihn nicht auf dem Podium, keine Sorge, aber dass er noch eine gute Rolle als Helfer spielen kann, kann ich mir schon vorstellen.
Man muss hoffen. Aber wir müssen natürlich bei der Etappe noch über die Anfangsphase sprechen. Weil bis sich diese Spitzengruppe gebildet hatte, hat es noch ziemlich lange gedauert. Und da gab es eine Szene, die hinterher für viele Diskussionen gesorgt hat. Es wird ja gerade seitens der UCI dieses gelbe Kartensystem getestet. Alleine 4 Fahrer von Decathlon haben an dem Tag eine gelbe Karte für die Gefährdung anderer Fahrer erhalten. Und es war so, dass Carapaz versucht hat, aus dem Feld noch nach vorne zu fahren in die Spitzengruppe und dann plötzlich gestürzt ist. Das Bild war in dem Moment von einem Baum aus der Helikopterperspektive verdeckt. Es legte aber nahe, dass es irgendwas damit zu tun hatte, dass die Mannschaft Decathlon versucht hat, die Straße zu blockieren. Deshalb Carapaz von dieser abgekommen ist. Also es lässt sich nicht belegen, aber zum Beispiel Jonathan Waters hat da eine relativ
harsch
eindeutige Meinung dazu und auch Carapaz hat sich heute dazu geäußert und ziemlich scharf geschossen gegen die Mannschaft Decathlon, die selbst jegliche Schuld von sich gewiesen haben und gesagt haben, das war nichts. Und das Ganze, sag mal, gipfelte dann darin, dass sich Ben O'Connor dann abends in den sozialen Medien geäußert hat, hingehend dessen, sie hätten ja nur ganz normal, wie auf jeder anderen Etappe, auch die Straße blockiert, wie man das macht, wenn Ausreißer wegfahren. Und hat daraufhin irgendwann später seinen Account bei X gelöscht, was auch irgendwie bemerkenswert war. Also ist für mich irgendwie nicht so richtig professionell gelöst, dass ich dann derjenige, der eigentlich um die Gesamtwertung fahren soll und alle seine Kräfte darauf lenken sollte, selbst mit solchen in solchen Nebenkriegsschauplätzen bei einer Rundfahrt verzettelt darauf Energien verschwendet. Und andere Teams, sage ich mal, Wismar oder UAE, die würden das halt kommunikativ noch anders lösen. Also es lässt sich jetzt, wie gesagt, nicht endgültig klären, ob jetzt Decathlon da schuld war an dem Sturz von Carapaz. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Aber das zu rechtfertigen, dass man da die Straße blockiert, geben zum einen die UCI-Regeln nicht her und zum anderen ist das eigentlich auch unsportlich.
Mehrere Sachen. Ich habe mir jetzt das auch nochmal, also ich hatte das ein, zweimal gesehen und hatte das dann, ich wusste das mit den gelben Karten ehrlich gesagt hinterher gar nicht.
Also es hat jetzt noch keine Auswirkungen, es wird ja erstmal getestet. Ab Januar soll es dann ja so sein in der neuen Saison, wenn du zwei von denen hast, musst du das Rennen verlassen und darfst du manchmal auch 7 Tage nicht fahren und bei 6 gibt es sogar eine längere Auszeit.
Ist blöde Frage. Also die werden aber nach jedem, also wenn du 2 gelbe Karten kriegst, musst du das Rennen verlassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht pro Renntag gilt, ne?
Also wenn nach jedem Tag im Prinzip hast du, also du darfst halt innerhalb einer Grand Tour keine 2 gelben Karten haben.
Okay, ja, das, aber er hätte ja sein können, ne, dass das irgendwie, keine Ahnung, eine Woche bleibt ihm stehen und wird dann wieder gelöscht, so wie beim Fußball, irgendwie so verstehe ich alles nicht mit dem Halbfinale, Viertelfinale und so weiter und so fort, wann da Karten gelöscht werden und wann nicht und so weiter, ne, oder ob es 2 an einem Tag sein müssen. Ich finde dieses Argument, oder ich finde diese Aussage, man hat die Straße dicht gemacht, wie es so üblich ist, einerseits extrem schwierig, weil, ne, also warum, also da steht ja nirgendwo, ne, dass das gemacht werden muss. Also, ne, blöde Formulierung einfach.
Zumal es ja auch sanktioniert werden kann.
Also aber es gibt nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Aber es gibt ja nun mal sowas wie ungeschriebene Gesetze. Vielleicht ist das was, was einfach so Usus ist und deswegen sie haben auch das auch angenommen, dass das jetzt die Situation ist, wo sie das machen. Ich sehe dann in der Übertragung oder ich habe dann hinterher gesehen, so nach dem Motto, okay, ne, sie erkundigen sie sich jetzt da, ob alles in Ordnung ist mit ihm. Also, ne, er ist zum Glück nicht schlimmer gestürzt, hat sich nicht schlimmer wehgetan, aber ja, eine ganz dumme Sache. Und also Absicht würde ich da jetzt niemanden unterstützen. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher so einen billigenden Kauf nehmen, ne? Und das ist ja genauso schlimm. Und klar, Carapaz ist ein Fahrer, dem ich dem Sympathien entgegenbringe. Insofern hat's mir sehr leid getan. Man nimmt ja bei jedem Sturz in Kauf, dass man Leute rausschickt, ne? Also dass Leute dann einfach weg sind. Und ja, schwierig. Vielleicht ist für sowas aber eine gelbe Karte ganz gut.
Ja, zumal man muss sich gar nicht drüber aufregen, weil es ja jetzt keine direkten Konsequenzen hat, wie gesagt. Mhm. Klar ist das, jetzt stellt es das Team irgendwie so ein bisschen in ein unfaires Licht, sage ich mal.
Vielleicht aber auch nicht. Ne? Aber vielleicht ist das auch für Leute nach außen so ein Fingerzeig. Ne? So nach dem Motto, ey, guck mal hier, das machen die.
Ja, aber stell dir mal vor, im Fußball, eine Mannschaft geht, um den Vergleich wieder zu ziehen, eine Mannschaft geht 1-0 in Führung, nimmt dann nach dem Anstoß dem Gegner den Ball ab und legt sich dann mit allen 11 Mann auf den Ball drauf und sagt, das Spiel ist im Prinzip durch, wir bleiben jetzt hier bis zur 90. Minute liegen. So ähnlich wie geht's denn ja auch oft im Radsport, wenn halt sich eine Mannschaft vor das Feld setzt und sagt, wir fahren mit 8 Mann auf voller Breite der Straße und ihr könnt hier nicht mehr vorbeifahren.
Ja, nicht alles, was ein Vergleich ist, hinkt, aber ich würde das mit dem Fußball gerne mal sehen erstmal. Also wie das genau aussieht. ja, ich verstehe, was du meinst. Also dass der unfaire Aspekt ist, also man kann es auch geschickter vielleicht machen. Ne? Also so.
Ja klar, logisch. Zumal es gab danach ja noch einen Fahrer, also Christian Rodriguez, der in der Gesamtwertung auch ganz gut platziert ist. Der wollte auch noch nach vorne fahren, wurde dann auch so wieder eingeholt von der Mannschaft Decathlon. Und da sagte dann Ben O'Connor jetzt dann auf der folgenden Etappe auch im Interview, ja, sie haben ihm klar gesagt, dass er heute nicht in die Fluchtgruppe gehen wird.
Kann's ja machen, aber da muss ich auch sagen, das Team Decathlon scheint mir jetzt nicht so stark zu sein, dass sie da wirklich jeden immer wieder zurückholen. Das wäre genau die Chance für die anderen alle. Also ne, dann muss man vielleicht auch in so einem Moment, wenn man sagt, ey, die Jungs fahren schmutzig, lass uns mal mit 4-5 Teams mal auch gucken, wie schmutzig man fahren kann.
Ne? Ja.
Weil Freunde machen sie sich so nicht. Das ist ja jetzt allen
klar. Nee, und vor allem, was damit sagen wir mit dieser ganzen Aktion, es wirkt irgendwie wenig professionell, wie sie sich in dieser ganzen Sache verhalten haben. Zum einen das Kommunikative, dass dann der Fahrer selbst da sich auf irgendwelche Scharmützel in sozialen Medien einlässt. Das würde es bei den großen Teams wie Visma, UAE oder auch selbst Ineos so nicht geben.
Absolut nicht. Also von den beschrieben, nein. Und da würde ich wahrscheinlich sogar noch ein paar andere da hinzunehmen, dass es die nicht geben würde. Spricht aber vielleicht auch ein bisschen dafür, dass man selber von der Situation überrannt, überfordert ist. Ne? Also das hättest du den Decathlons am am ersten oder einen Tag vor der Vuelta gesagt, ey, pass mal auf, übrigens am Etappe Nummer 10, da habt ihr das rote Trikot. Da werden ja, hätten ja wahrscheinlich gesagt, sorry, aber egal, was du geraucht oder getrunken hast, das hätte ich auch gern. Oder?
Ja klar, und zumal, ja, die werden sich ja wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ärgern, dass sie, dass Ben O'Connor vorher schon bei Jayco unterschrieben hat und jetzt sozusagen das Team verlässt. Auf der anderen Seite hast du natürlich Felix Gall noch, der gut platziert ist in der Gesamtwertung, der bleibt in der Mannschaft, aber hat natürlich einen gewissen Rückstand. Mhm. Also opferst du den jetzt voll auf für Ben O'Connor oder behältst du diese zweite Karte immer noch so ein bisschen im Hinterkopf? Aber letztlich, klar, eine Mannschaft wie Decathlon, wenn die sehen, die können eine Grand Tour gewinnen, die werden sich das letzte Hemd dafür zerreißen.
Ja. Und zu Recht auch, weil so eine Chance wird für sie wahrscheinlich nicht mehr so schnell wiederkommen. Das, keine Frage. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, waren wir jetzt schon mal Etappe Nummer 11 im Ziel? Nee, ne?
Also den Sieger hatten wir noch nicht genannt. Nee, es war ja eine relativ große Ausreißergruppe, wie gesagt. Und das war ein Lotteriespiel, fand ich am Ende, dass die alle wieder zusammengelaufen sind. Also an diesem letzten Berg waren drei Fahrer weggefahren, Berade, Max Pool und Filippo Zana und Carlos Verona spielte da auch noch irgendwie mit, aber es lief dann alles wieder zusammen auf den...
Ey, nicht so mein Carlos Verona, mein Kumpel, so ein bisschen despektierlich hier.
Ja, er ist tatsächlich sehr aktiv in Ausreißergruppen. Heute war er auch wieder in einer drin.
Habe ich auch direkt freudig erregt gesehen.
Und ist tatsächlich so ein Geheimtipp, wenn man noch jemanden auf, sage mal, auf einen Etappensieg tippen will. Ich glaube, der ist ein Kandidat, der noch eine gewinnt aus einer Ausreißergruppe raus. Aber es lief dann alles wieder zusammen und ja, mit Eddie Dunbar hätten die wenigsten gerechnet auf der Etappe, weil ja, in einem Sprint, jetzt sage ich mal von einer größeren Gruppe, hätte ich ihm wenig Chancen gegeben, aber er hat die anderen mit einem Antritt so 600 Meter vom Ziel überrascht und dann einen kleinen Vorsprung rausgefahren und die Etappe gewonnen.
Mhm. Ja, und hat damit auch, glaube ich, den ersten Etappensieg für Team Jake Valua geholt, oder?
Müsste der erste gewesen sein, ja.
Ja, sehr schön. In der Gesamtwertung hat sich dann so ein bisschen was verschoben. Also Carapaz, ist er durch den Sturz nach hinten gekommen oder war Henrik Mass?
Gewechselt. Also diese Favoritengruppe war ja aufgeteilt. Ja. Vorne waren Roglic, Henrik Mass, Skjermose und noch irgendjemand war dabei und ein paar Sekunden dahinter kam dann Carapaz und nochmal 30 oder 35 Sekunden dahinter dann die Gruppe mit Ben O'Connor ins Ziel.
Okay, also dann waren das sozusagen die 15 Sekunden, die den Unterschied gemacht haben, dass Carapaz eins nach hinten ist und Henrik Mass nach vorne. Wird für die beiden jetzt auch keinen großen Unterschied machen. Obwohl, Mass auf dem Podium wird ihm schon besser schmecken. Florian Lipowitz ist, glaube ich, dann hat auch wieder das Trikot verloren. Das ist auch so ein On-Off-Geschichte mit ihm und dem Trikot. Und 3:16 war der Vorsprung damit geschrumpft von Ben O'Connor. Also es ist wirklich wie so ein langsames Abknapsen. Wie so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein Meterband hat und jeden Tag vom Urlaub 1 Zentimeter abschneidet und es werden immer weniger und so werden es immer weniger Sekunden.
Also am Anfang der Sendung haben wir mal angefangen mit einem Rückstand von 4:51.
Ja.
Also so ungefähr, so sind wir fast 1,5 Minuten, 2 Minuten fast. Ja. Also es ist wirklich so stetig ernährt sich das Eichhörnchen.
Ja. Und für die Spannung ist es ja nun gut. Heute war es eine Etappe, da haben wir vorher gesagt, na, ist so ein Rollerberg, da wird wahrscheinlich so zwischen den Favoriten nicht so wirklich was passieren. Es kam dann ein bisschen anders, aber nicht im Sinne von, dass da die Favoriten alle gemeinsam angefahren sind, sondern es war eine Ausreißergruppe. Und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt vorher nicht unbedingt draufgetippt. Lag es daran, dass die anderen das sozusagen das Feld mit den Favoriten zu sehr gebummelt hat, dass es ihnen zu egal war? Oder weil, ne, also sie sind reingekommen mit 6 Minuten, 6,5 Minuten. So richtiges Interesse daran war es nicht, weil die Gruppe war wahrscheinlich so besetzt, dass da keiner gefährlich ist und ja, dann hat man gesagt, mach mal einen ruhigen, weil schwer genug ist der Berg nicht.
Nee, also der Kampf um die Ausreißergruppe ging auf der Etappe auch wieder sehr lange, muss man sagen. Am Ende waren es dann 10 Mann, die sich abgesetzt haben. Und dann war klar, also da war ja keiner gefährlich in der Gesamtwertung. Tirada schon noch, der am meisten war, aber selbst der hatte 19 Minuten oder so. Und dann war klar, die fahren vorne den Sieg unter sich aus und im Klassement hat man einen ruhigen Tag gemacht. Mhm. Wie du schon sagst, der Berg hat es nicht hergegeben, da irgendwie groß was zu probieren. Die sind alle gemeinsam ins Ziel gerollt. Und bei den Ausreißern, klar, mit dem Sieger jetzt Pablo Castrillo von der Equipo Kernpharma, also kleine Mannschaft, Zweitdivisionär, die über Wildcard reingekommen sind, hätte man bei der Besetzung nicht gerechnet. Der hat es ziemlich clever angestellt, ist in einem flacheren Teil des Anstiegs so 10 Kilometer vom Ziel weggefahren und hat davon profitiert, dass die sich hinten die ganze Zeit ein bisschen belauert haben und erst kurz vor Schluss richtig ernst gemacht haben, aber es hat dann einfach nicht mehr gereicht, um da vorne hinzufahren. Und erstaunlich, ja, jetzt auf der 12. Etappe der erste spanische Etappensieg.
Ach, und klar. Ja, stimmt.
Dass den halt nicht Movistar holt, sondern so ein ganz kleines spanisches Team.
Ja, der hat den Tag seines Lebens wahrscheinlich, ne? Also zumindest in Bezug auf den Radsport.
Ja, und besondere Geschichte ist ja auch noch, dass heute die Meldung kam, dass der Gründer dieser Mannschaft verstorben ist.
Oh.
Und somit waren die nochmal im gesonderten Modus unterwegs und umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet an dem Tag ein Fahrer von der Mannschaft die Etappe gewinnt.
Mhm. Auch wieder Carlos Verona, hast du eben schon auch gesagt, ne, dass der auch wieder mit da draußen war. Marc Soler auch noch, da waren jetzt auch keine, nur Nulpen mit da vorne in der Gruppe, ne? Also das muss man schon sagen, es war jetzt nicht so nach dem Motto, wir lassen jetzt den Zweitdivisionär mal gewinnen, sondern da waren durchaus Leute, die das Ding auch gerne abgeschossen hätten, gar keine Frage. Gesamtklassement hat sich dementsprechend nichts geändert auf den ersten, ja, fast 20 Plätzen. Alles im Rahmen geblieben, an den Abständen auch nicht. Die zähle ich jetzt mal auf, so Ben O'Connor, dann zweiter Platz Primož Roglič mit 3 Minuten 16, Enric Mas 3,58, Carapaz 4,10, also auch da wieder Platz 2, 3, 4 innerhalb von weniger als einer Minute, würde ich sagen, so nennt man das, wenn alles noch offen ist. Carapaz, schlechter Zeitfahrer, oder?
Ja, also gut, andersrum würde ich es mal den Spieß drehen. Wer davon ist ein guter Zeitfahrer außer Primož Roglič?
Ja, okay, dann haben wir es so genannt, ja.
Am ehesten noch, also kann ich jetzt nicht genau einschätzen, aber davon ausgehend, was er im ersten Zeitfahren gezeigt hat, Florian Lipowitz.
Aber er hat ja jetzt zumindest, wenn man jetzt mal vom Podium ausgeht, Enric Mas sind ja schon wieder gut 1,5 Minuten.
Das ist ein sehr guter Tag. So der Abstand. Also wenn es jetzt Roglič schafft, auf den verbliebenen Bergetappen dieser Vuelta den Abstand in den Bereich von 1,20, 1,30 zu bringen vor dem letzten Zeitfahren, traue ich ihm zu, das zu gewinnen.
Und dann vielleicht noch Lipowitz auf 2. Stell dir das mal vor. Dann hat man auch vergessen, dass Roglič nicht pünktlich zum Teampräsentation gekommen ist. Wenn das passiert.
Teampräsentation, ja.
Allerdings muss man sagen, Adam Yates ist doch auch, weiß ich nicht warum. Nee, ist kein guter Zeitfahrer. Hatte ich so, dass er gar nicht so schlecht Zeit fährt. Der ist ja auch nur eine Sekunde hinter Lipowitz. Den muss man ja auch erstmal in Schach halten. Aber
ja, das
ist noch weite Zukunftsmusik. Vielleicht dann nochmal kurz zwischendurch. Überraschenderweise das Punktetrikot relativ sicher auf Wout van Aerts Schultern. Der hat da nichts gemacht. Und Adam Yates im Trikot immer noch, der trägt das stellvertretend. Nee. Kriegt der Stellvertreter?
Nee, der hat's, weil er die höheren Bergwertungen als Wout van Aert gewonnen hat. Aber ja, es hat sich jetzt noch keiner so richtig herauskristallisiert, der wirklich konsequent auf dieses Bergtrikot fährt. Yates hat es jetzt, wie sagt man, auch bei Koinzident, also so auf Zufall eigentlich auf der Etappe da mitgenommen, wo es durch die Sierra Nevada ging. Ja, also ich sehe jetzt auch gerade keinen, der wirklich da auf dieses Bergtrikot geht. Das ist interessant tatsächlich bei diesem Vuelta.
Ja, aber dann, ich sag mal so, immer für den Team UAE wichtig die Gesamtwertung, also die UCI-Wertung. Und wenn man da ein Bergtrikot hat, wenn man das Teamtrikot hat, also ne, Teamwertung führen sie auch, das ist ja schon mal was. Also ne, dann kann man schon wieder den einen oder anderen Scheich beruhigen und in die Zukunft schauen. Gucken, apropos Zukunft schauen. Morgen.
Also morgen, Samstag und Sonntag.
Hast du mancher Sprinter keinen guten Tag?
Morgens ein ganz anderer Schnack, dieser letzte Berg, als der jetzt heute, dieser Manzanares, dagegen morgen dieser Puerto de Ancares, da hat so 5-6 Kilometer mit über 10%. Also da wird richtig was passieren, also schon bedingt durch die Topografie, genau wie am Samstag und am Sonntag.
Ja, also dieses diese Dreierkombi wird vielleicht, also Samstag gibt es nochmal von dem Auskategorie, ist das Auskategorie wahrscheinlich schon, geht es dann runter noch eine Abfahrt, vielleicht rollt da wieder was zusammen, ich weiß nicht. Und das Monster, was einem am Sonntag dann bevorsteht mit hoch, wie viel hat das hier, er sagt, 2,9%, also das ist wahrscheinlich nur das letzte Stück mit 13%, die letzten 3 Kilometer, dann davor.
Also Sonntag, der ist der steilste Berg der Vuelta, sage ich mal so, auf diesen letzten 3 Kilometern,
ja,
geht es mit über 20% teilweise hoch.
Ja, da kann man schon mal gucken, ob man da mal eine größere Kassette drauflegt an dem Tag. Aber großer Spaß, zumindest für denjenigen, der es nicht fahren muss, sondern sich anschauen kann. Wer ist am Sonntag im Führungstrikot?
Ich glaube immer noch Ben O'Connor, aber ja, kann ich mir, also der hat ja jetzt schon noch ein recht großes Polster, also seien wir mal realistisch, wenn nicht der jetzt da völlig außer Rang und Traktanten auf dieser Samstagsetappe, die ich sage mal so, bedingt durch die Länge zum einen und auch durch die Höhenmeter, die jetzt da nicht auf einmal kommen, sondern eher verteilt auf die Etappe sind, außer Rang und Traktanten fliegt, dann wird er sich am Sonntag da noch zumindest drüber retten können, auf jeden Fall, weil er hat jetzt, was haben wir gesagt, um die
3,16?
3 Minuten noch Vorsprung, also das wird er jetzt nicht alles auf den paar Etappen verlieren, denke ich nicht. Es wird enger sein, also
Sag mal die ersten 4 am Sonntag, ich sag's auch. Ich sag's jetzt, warte, ich muss mal kurz nochmal die, wie es jetzt im Moment steht. Also ich sag am Sonntag führt Richard Carapaz vor Henrik Mas, vor Roglic, vor Landa. Selten Zustimmung sogar. Ich glaube, Ben O'Connor wird einbrechen. Keine Ahnung, es ist noch nicht mal so, dass ich mir wünschen würde, aber irgendwie diese 3 Tage werden ihn so kaputt machen. Das geht nicht mehr gut. Also und du hast mir noch so den letzten den letzten Hoffnungsschimmer für ihn sozusagen, oder ich hoffe ja nicht für ihn, aber so diese Geschichte jetzt sein Twitter-Account oder Ex-Account löschen und alles und so Nebenkriegsschauplätze, wie du es gesagt hast. Ich glaube, bei denen liegen die Nerven einfach blank und da passiert irgendwas Blödes. Entweder kriegt noch 2-3 Leute eine gelbe Karte und die stehen dann komplett blöd da. Ah nee, noch ist das ja nur in der Erprobungsphase, ne? Da passiert ja, werden die schon rausgenommen? Nee, ne?
Nee, passiert ja eben nichts. Deswegen ist es ja umso erstaunlicher, dass die sich so drüber echauffieren.
Ja. Ja, die stehen halt, als Idioten da. Oder die Assis auf dem Rad. Ich glaube, da liegen die Nerven einigermaßen blank. Vielleicht wissen die auch gar nicht, dass das nur eine Erprobungsphase bisher ist und das hat dir keiner gesteckt. Oder irgendwie so ein Wouters ist zu denen hingegangen und hat gesagt, so, ihr wisst jetzt, ne, Erprobung war bis zum 1.8. Jetzt ist richtig. Das traue ich ihm noch zu. Ich glaube, wir werden Ben O'Connor so zwischen Platz 7 und 15 irgendwo sehen am Sonntag und Carapaz vor Mas, vor Roglic, vor Landa. Das ist meine gewagte These.
Ich glaube eher, dass O'Connor vor Roglic, Mas und Landa führt.
Was?
Also Landa ist ein Fahrer, der mir extrem gut gefällt, jetzt auch bei der Fahrweise während dieser Vuelta. Der macht es aus meiner Sicht sehr intelligent. Der hält sich immer raus, sobald es irgendwie ernst wird. Also er lässt Henrik Mas fahren, also nimmt sich auch selbst ein bisschen den Druck, der durch die spanischen Medien vielleicht jetzt auf Henrik Mas aufgebaut wird, weil er eigentlich derjenige ist, der in die Offensive geht. Ein Landa fährt eigentlich immer mit und selbst wenn er mal nicht ganz mitfahren kann, ist er immer ganz knapp dran und ich glaube eher, dass der in der dritten Woche noch besser wird.
Absolut, also ich finde Landa auch durchaus jemand, den man auf dem Schirm haben muss. Also ich weiß gar nicht mehr, hatte ich ihn auch irgendwo? Nee, ne? Also keiner hat ihn. Uhidu Brücks habe ich getippt. Wir haben beide ihn auf 3. Also es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir wären überrascht, wenn er wenn er weiter nach vorne sich noch arbeiten würde. Insofern alles gut. Ja, kann sein. Also, dass du Carapaz so auf dem absteigenden Satz siehst, ist natürlich ein totaler Fehler von dir, aber das ist in Ordnung.
Ich sehe ihn gar nicht absteigend. Also, ich glaube
einfach, ja, doch.
Also, ich glaube, es wird ziemlich knapp sein dahinter, ja. Und dass er halt vielleicht mit ein paar Sekunden jetzt hinterm Podium liegt.
Na gut, also siehst du halt falsch, aber ist in Ordnung. So, dann seid ihr schon mal bis zum Ruhetag auf dem neuesten Stand. Weiter könnt ihr euch die Etappen eh nicht merken. Also ich könnte es nicht, deswegen gehe ich davon aus, der Rest der Welt auch nicht. Und das ist ja schon mal schön. Vielleicht machen wir noch ganz kurz, da habe ich ja keinen blassen Schimmer, weil ich weiß ja, außer dass es stattgefunden hat, gar nichts darüber. Deutschlandtour?
Ja, man kann schon sagen, ich habe es mal so bezeichnet, die Lidl-Track-Deutschlandtour, nicht die Lidl-Deutschlandtour, ja. Weil tatsächlich alle Etappen, einschließlich des Prologs, von der Mannschaft Lidl Track gewonnen wurden.
Boah. Macht's jetzt auch irgendwie, finde ich, nicht sonderlich sympathisch, oder?
Also es spielten verschiedene Faktoren zusammen. Ich sage mal so, rein von der Besetzung her und für den Parcours hatten die natürlich ihre beiden Spitzenfahrer Milan und Mats Pedersen dabei. Mhm. Da kam kein Team von der Klasse der Fahrer daran. Von daher gar nicht verwunderlich, dass die da alles gewinnen. Und zum anderen natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, haben es die anderen Teams Lidl Track auch immer ziemlich einfach gemacht. Sobald halt mal irgendwie eine Gruppe weggefahren war, sage mal, die einigermaßen vielversprechend war, war es häufig auch Red Bull, Bora, Hansgrohe, die dann nachgefahren sind, anstatt die Arbeit komplett an Lidl Track zu überlassen und dann dafür gesorgt haben, dass halt dann auch Pedersen und Milan in den Finals drin dementsprechend die Chancen hatten, um die Etappen zu gewinnen.
Ja, also unterschreibe ich dir alles so. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gesehen.
Also die Strecke war ja in diesem Jahr, letztes Jahr hatten wir, meine ich, diese richtig schwere Bergankunft mal auf dem Feldberg. Dieses Jahr ein bisschen anders. Es war ja so Klassiker-Parcours, sag ich mal, wo es die Chance gab auf Sprint-Etappe oder Klassiker-Etappe. Ich fand es gut für, sag ich mal, für die Spannung auf den Etappen, dass es sehr abwechslungsreich war. Im nächsten Jahr gibt es Gerüchte, dass es doch eher mehr in Richtung einer Bergetappe mal wieder geht.
Ja. Ich finde auch einfach so vier Etappen ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Also da
fünf, wenn du den Prolog noch mitzählst.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, man hat einfach eine, wie ich finde, vom Parcours her war das jetzt also auch ohne eine Bergetappe dabei, so richtige. Ist eine Rundfahrt ohne Bergetappe ist für mich auch irgendwie klar, ne, das muss ja jetzt kein, mit einer Bergankunft hättest du es ja direkt entschieden, aber jetzt so gar nichts für die Bergfahrer anzubieten, finde ich dann auch ein bisschen schwierig oder ein bisschen lange.
Naja, ich sag mal so, die Franzosen haben es ja jahrelang gemacht, nämlich die Rundfahrten für die Fahrer zu bauen. Und in diesem Jahr hat es ja auch nicht angeboten, dass da jetzt ein super deutscher Bergfahrer irgendwie mitfährt. Emanuel Buchmann, sage ich mal, ist jetzt nicht in der besten Verfassung gewesen dieses Jahr, hatte sich zudem, meine ich, auch die Hüfte bei der Tour de Suisse gebrochen. Und Lipowitz startet jetzt halt bei der Vuelta.
Aber einem Simon Geschke hätte man noch mal zum Abschied was gönnen können.
Ja, die Frage, welche Etappe willst du ihm bauen?
Fünfmal den Feldberg rauf und runter. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber mit dem Geschke so zum Abschied nochmal eine Etappe irgendwie.
Ja, er hat sich ja gezeigt. Also, da kann man ja nichts sagen. Also, er war da auch sehr sichtbar auf der letzten Etappe.
Ja, ne, aber noch so. Du weißt, was ich meine. Also, ich finde, das ist ein bisschen. Vielleicht holst du mich auch nicht ab, weil gleichzeitig Tour, Vuelta ist und ich nur begrenzte Aufmerksamkeit vergeben kann. Aber irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Die Deutschlandtour kriegt für mich, ich krieg bei mir keinen Fuß in die Tür. Ich weiß es nicht, warum. Und das ist
du sprichst das Kernproblem da ja schon an. Es ist die Vuelta zu der Zeit Und da geht halt alles andere in der internationalen Wahrnehmung, also ich habe im letzten Mal schon gesagt, in der nationalen Wahrnehmung ist es natürlich ganz was anderes, die Deutschlandtour, als die Vuelta, weil das einfach ein nationales Event ist. Aber in der internationalen Radsport-Zirkus-Wahrnehmung geht das natürlich so ein bisschen unter gegenüber der Vuelta, und wir haben es schon oft genug gesagt. Also eine gute Idee, finde ich, wäre es halt, die Vuelta ein bisschen nach hinten zu legen und diesen Zeitraum im August, sage ich mal, zwischen Tour de France und Vuelta, ja, diesen, ich will nicht sagen kleinen Landesrundfahrten, aber einwöchigen Landesrundfahrten wie der Polenrundfahrt und der Deutschlandtour zu überlassen.
Hm. Ja, möchte ich, und es wird wahrscheinlich auch dem Wetter, also für die Fahrer bezüglich des Wetters deutlich angenehmer, in Spanien dann zu fahren zu der Zeit.
Also da finde ich ja eine Woche Unterschied schon, eine Woche macht da ja schon einen großen Unterschied.
Ja, kann es zumindest. Es ist zumindest in die richtige Richtung. Ja, also wenn du das an die UCI schreibst, kannst du in meinem Namen unterschreiben. Ja, also kannst du drunter setzen, das ist okay.
Also der Kalender soll, ja, ich meine, ab 26 eine gewisse Umstrukturierung erfahren. Ich bin gespannt, was sich Herr Labation dabei ausdenkt.
Aber gibt's noch andere, also Tour de France nach hinten eine Woche? Würde nichts bringen, glaube ich, vom Wetter, oder? Also wenn dann...
Das wird ja auch nicht passieren, weil, sage mal, die UCI im Prinzip die Richtlinie der ASO verfolgt und die Tour de France einfach in den Ferien sein muss.
Ja, und um den
Französischen. Also das wird nicht passieren. Die einzige Überlegung ist so ein bisschen, den Klassikerkalender etwas durcheinander zu shiften. Und ich meine, die Volta war halt auch in der Diskussion, die etwas zu verschieben.
Ja. Ja, die nach hinten schieben, erscheint mir absolut plausibel und richtig. Also man wird nicht so schnell in die Situation kommen, dass man wie die Italien-Rundfahrt auf einmal Schnee in der Sierra Nevada hat. Gibt's da auch, aber zumindest jetzt nicht. Also ich bin auch gespannt, an diesem Wochenende startet ja, du verfolgst was weniger als ich es tue, aber Badlands, das ja auch immer gerne unter dem sehr warmen Wetter leidet. Insofern bin ich mal gespannt, wie sich das darstellt. Darstellt, so wäre die richtige Formulierung. Gut, was haben wir noch? Renew-V-Tour, das helft mir auf die Sprünge, da weiß ich nun.
Es war früher mal die Eneco-Tour, dann
die
hieß die Bing-Bank-Tour.
Ja, und die kenne ich auch.
Der Sponsor, wir gewechselt seit einem Jahr, heißt das Event, was früher auch mal die Benelux-Rundfahrt war, Renew-V-Tour. Waren früher mal, meine ich sogar teilweise, 8 Etappen durch Belgien, die Niederlande, Luxemburg, also auch deutsches Grenzgebiet, potenziell interessant für alle, die da mal hinfahren wollen.
Ja.
Genau, mal einen Tagesausflug machen wollen, aber man muss schon sagen, aufgrund der Problematik mit den Straßensperrungen in den Niederlanden mittlerweile, findet sie ja fast ausschließlich nur noch in Belgien statt. Also es gibt dieses Jahr auf der 4. Etappe einen Start in den Niederlanden, das war es dann aber auch. Der Rest ist in Belgien, und da war jetzt am gestrigen Mittwoch die erste Etappe, dieses Jahr sind es 5. Das war eine Massensprint-Etappe. Also wenn man sich fragt, warum sind bei der Vuelta keine Sprinter am Start, wo sind die alle? Die sind alle bei der Renew-V-Tour, kann man so sagen. Also das Sprinterfeld da echt hochkarätig besetzt. Interessant auch, weil zum Beispiel Van der Poel ist am Start, der sich jetzt in Richtung WM dann vorbereitet. Interessant auch bei Mathieu Van der Poel, wenn man mal dessen Rennkalender durchguckt. Wenn man fies ist, kann man ihm unterstellen, dass er in Vorbereitung auf die WM kein Rennen fahren will, wo er nicht mehr als 60 Kilometer von zu Hause weg muss, weil er da eben nur in den Niederlanden...
Ja, warum? Wenn es genug Rennen gibt, würde ich da auch so machen. Also
ja, klar, logisch.
Aber Bergform wirst du da weniger gut aufbauen können, ne?
Ja, Hügel, ne?
Ja.
Also jetzt die Renew-V-Tour hat er, und dann hat er die Europameisterschaften, die auch bald sind, und Luxemburg fährt er, glaube ich, auch noch. Der ist da am Start zum Beispiel, und auf der ersten Etappe hat er dann versucht, Philipsen den Sprint anzuziehen, hatte aber den falschen Mann, nämlich Jonathan Milan am Hinterrad. Der hat momentan eine überragende Form, also muss man schon sagen, ist, finde ich, sogar aktuell besser als Philipsen, der beste Sprinter der Welt, hat die Etappe gewonnen, und krass fand ich dann der Sturz, der sich da ereignet hat.
Ich weiß nicht, ob du gesehen,
gesehen hast. Ging dann noch um Platz 3, meine ich, zwischen Tim Mellier und Groenewegen. Mellier war vorne und beide setzen zum Panthersprung an auf den letzten Metern und Mellier fährt dann Groenewegen in die Linie rein, räumt ihn ab und da gibt's dann in den sozialen Medien oder wo immer man das in die Suchmaschine eingibt, auch ziemlich ja krasse Fotos davon, wie Mellier dann auf Groenewegen noch einschimpft, sage ich mal, obwohl er ihn da abgeräumt hat. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Hintergrund gab, weil es war ja mal Groenewegen, der 2020 oder 2019 war es, meine ich, Fabio Jakobsen da einen Fahrer aus dem Team Suda Quickstep in die Bande gefahren hat bei der Polenrundfahrt. So ziemlich der schwerste Sprintunfall, den wir je gesehen
den
haben.
Den wir gesehen haben, in unserer Generation gesehen haben, ja.
Ja.
Und man muss auch sagen, Groenewegen hat ja auch an der Stelle, gerade gesehen, hat ja auch nicht den allerbesten Ruf seitdem, ne?
Nee, aber er war in dem Moment, sag ich mal, das Opfer.
Ja. Aber
Schuld an dem Sturz hat einfach Mellier. Man weiß nicht, was ihn da in dem Moment geritten hat. Auf jeden Fall wurde er dann am Ende der Etappe auf den 83. Platz noch zurückgesetzt, also letzter der Gruppe. Bitter natürlich für Groenewegen, dass er sich dann da das Schlüsselbein gebrochen hat, während Mellier dann die Rundfahrt dann auch fortsetzen konnte.
Vielleicht hat er ihm einfach mal gesagt, so, jetzt siehst du mal, wie das ist, wie sowas im Eifer des Gefechts, aber das ist schon, möchte ich gar nicht nochmal gucken. Unschönes Ding. Also beide wirkten jetzt so, also der Schlüsselbeinbruch ist natürlich nichts wirklich, wirklich, wirklich hart Schlimmes für solche Fahrer, aber trotzdem eine unschöne Sache einfach, weil du ja mehrere Tage, vielleicht Wochen ausfällst. Naja, Groenewegen. Also, ne, das ist halt Sprintertum. Kann ich sagen. Wie ist denn da jetzt der, heute war ein Zeitfahren noch, ne? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, ein kurzes Zeitfahren, nur 16 Kilometer ist so üblich bei der Rundfahrt, dass man da relativ kurzes, flaches Zeitfahren einbaut. Gewonnen von einem jungen Fahrer, Alex Segert, hat man jetzt noch nicht so oft gehört. Erster World Tour Sieg von Lotto Destiny, kam vielleicht auch ein bisschen überraschend bei dem doch guten Zeitverfeld. Und am Ende der Gesamtstand jetzt aktuell führt der besagte Alex Segert 7 Sekunden vor Sheffield, Tobias Voss 11 Sekunden, dann Tim Wellens, der Titelverteidiger, auch Rekordsieger der Rundfahrt, 16 Sekunden, Ben Turner, Maximilian Schachmann sehr gut unterwegs, 27 Sekunden Rückstand, Bitjol, auch interessant, der jetzt innerhalb der Saison von EF rausgekauft wurde, würde ich mal so sagen, von Astana. Da sieht man schon, dass da jetzt andere finanzielle Mittel da sind, so einen Fahrer dann einfach mal in der Saison zu holen.
Ach, der so ist da. Kann ich mich auch selten erinnern, dass sowas passiert ist schon mal, ne?
Ja, passiert. Ist eher unüblich, sage ich mal. Also Dylan Toyns ist so ein Beispiel, der vor 1-2 Jahren auch mal, ich meine es mal von Bahrain in Richtung Israel dann gegangen ist während der Saison. Aber auf jeden Fall Bitjol dann auf der 8, 9. Cavagna, Per Strathagen ist 10. und Van der Poel aktuell 36 Sekunden zurück. Ist aber alles noch offen, muss man so sagen, weil die Etappen 3 und 4, würde ich jetzt mal sagen, sind Sprintetappen und die 5. Etappe ist nochmal, das ist so eine richtige kleine Flandernrundfahrt rund um Gerardsbergen. Also da kann sich viel tun.
Okay. Danke für dieses Update auch da. Auch wenn ich da wahrscheinlich am Wochenende weniger Aufmerksamkeit hinschicken werde als nach Spanien. Aber ein paar Haufen oder ein Haufen großer Namen da soll die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hat, die Rundfahrt.
Ein Rennen haben wir tatsächlich noch übersprungen.
Ach, haben wir noch was übersprungen?
Wo? Ja, am Wochenende war noch Britannia Classic, ja.
Das ist im Nordwesten diese Geschichte, ne? War das nicht das, wo irgendeiner so eine Flasche Cider kriegte oder so? Oder irgend so einen komischen.
Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Rennen, was du meinst.
Ja,
also
egal.
Das Britannia Classic ist ja ganz interessant, weil das von so einem mal Local-Veranstalter ist und die machen da wirklich da in der Bretagne 4 Radsporttage, ein riesiges Radsportfest mit Rennen für die kleinsten bis hin, sag ich mal, zu dem großen Profirennen. Gibt dann am Samstag auch immer noch ein World-Tour-Rennen für die Frauen. In diesem Jahr wurde das wieder gewonnen von Misha Bredewold. Und bei den Männern hat dann Mark Hirschi gewonnen. Finde ich ganz interessant, weil zum einen der jetzt seinen Wechsel bekannt gegeben hat zu Tudor.
Tudor,
hatten wir letztens auch schon mal in der Sendung, und mit Blick auch auf die WM fährt er sich da jetzt auch in eine gewisse Favoritenrolle rein. Klar hast du Tadej Pogacar am Start, aber das ist halt ein Fahrer, der Medaillenkandidat ist.
Hm. Lustig, ich hatte vor 2 Tagen noch sogar das Rennen auf dem Schirm. Weißt du warum? Weil ich habe mich gefragt, was macht eigentlich Pidcock seit Olympia? Und da war er auch am Start. Deswegen hatte ich die vor 2 Tagen, wann war es? Vor 2 Tagen, ne? Glaube ich, 25. Mhm. Vor 2 Tagen hatte ich noch geguckt, was macht Pidcock, und da habe ich gesehen, dass er da gestartet war. Deswegen war dieses Rennen sogar kurz durch meine minimale Aufmerksamkeitsspanne durchgehuscht. Und ja, der als relativ großer Name da auch mitgefahren ist bei diesem doch kleineren Rennen. Aber
interessant
viele Finish, ne? Sehe ich gerade.
Ja, klar, logisch. Das ist ja ein Rundkurs,
ja,
zum Ende. Und wenn du halt da keine Aussicht mehr hast, irgendwas zu bewirken in dem Rennen, dann steigst du halt einfach aus.
Ja, Euskartel hat mal 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer direkt gesagt, ey, jetzt vorbei hier, kein Bock mehr. Vielleicht noch Regen, fahre ich wieder nach in die Heimat.
Ja, aber interessant finde ich ja bei Pidcock eher, dass er dann jetzt, also klar, Tour of Britain fährt und dann diese kanadischen Rennen mitnimmt und jetzt die Rad-WM in der Schweiz gar nicht im Plan hat, wo er da eigentlich ein Fahrer wäre, der gut passen könnte.
Mhm. Wer weiß, was die Engländer vorhaben. Ich habe auch eben gesehen, Carapaz ist, das ist ja auch so ein Auf und Ab. War das so ein Deal, der darf da starten anstatt bei Olympia? Also er ist jetzt für die WM, ist er vorgesehen.
Ja, ist wahrscheinlich dann doch eher der Fahrer, der da besser passt als Nava ist.
Ja, 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 das schon, aber ja, bei Olympia, das war ja nicht so seins. Okay. Juti, machen wir dicht. Wir haben gar nicht erwähnt, das sagen wir sonst immer während der Aufzeichnung. Vielleicht ist es jetzt durch die Daten, die wir genannt haben, ja auch rausgekommen. Heute Tag der Aufzeichnung, Donnerstag, der 29. August, das heißt, wir haben jetzt den Freitag, den Samstag und den Sonntag erstmal mit großen Tagen vor uns, dann ist ein Ruhetag und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Thomas, vielen Dank für das Update. Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen, wie immer, möchte ich betonen. Und ja, passt alle auf euch auf, fahrt schön viel Rad, guckt schön viel Vuelta, guckt auch alle anderen Rennen, die haben es alle verdient. Und ich sage dann einfach so zum Schluss, auf bald. Tschüss.
Tschüss.